Wie steht es eigentlich um digitale Bildungsangebote für Ehrenamtliche? Dafür habe ich mir heute einen Experten im Podcast eingeladen, der uns mal ein wenig zum Thema erzählen wird. Du erfährst heute also, wie sich digitale Bildung entwickeln könnte und was das für Auswirkungen auf dich, deine Fortbildungen und Lizenzen haben könnte oder wird. Bleib also dran. Los geht's nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen beim Vereinstrategen Podcast, dein Podcast für kostenloses Wissen rund um das Vereinswesen. Wir unterstützen dich dabei, deinen Verein nach vorne zu bringen und liefern dir neue Ideen für dein Ehrenamt. Mein Name ist Pascal und in der heutigen Episode bin ich mal solo unterwegs. Wobei, so ganz stimmt das auch nicht. Heute kann ich unseren ersten Interviewgast in diesem Podcast ankündigen. Mein heutiger Gast ist ein Experte für digitale Bildung, Speaker im Bereich New Work und dazu ein erfahrener Ehrenamtler und Mitarbeiter im Landessportbund Niedersachsen. Die Rede ist von Marco Lutz. Marco ist Leiter des Bereiches Bildung im LSB und hat sich da einige Zeit genommen, mit mir mal über die verschiedenen Aspekte und Chancen im Bereich digitale Bildungsformate zu sprechen. Ich würde sagen, das reicht als kurze Vorstellung und wir legen einfach mal los. Hallo Marco. Schön, dass du heute hier zu Gast bist bei uns im Podcast. Du bist unser allererster Interviewgast.
Toll, danke. Also habe ja schon in eure Podcasts reingehört. Freue mich, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Zum Einstieg und Lockerwerden habe ich eine kleine Frage für dich vorbereitet. Erzähl uns doch mal, was war dein schönster Vereinsmoment, dein schönstes Erlebnis bisher, den du mit dem Verein verbindest?
Das sind viele, aber ich glaube, 1999 Sieg der süddeutschen Zweitligameisterschaft und Aufstieg in die erste Bundesliga mit den Franken Knights im American Football.
Da warst du mit dabei?
Da war ich mit dabei, live auf dem Platz.
Wahnsinn, ich hatte dich jetzt eher in die Basketball-Ecke geschoben, wusste gar nicht, dass du auch so ein Football-Profi bist.
Naja, eigentlich, also Basketball habe ich so ein bisschen in der Jugend gespielt, dann eigentlich 16 Jahre tatsächlich American Football und Basketball war dann sozusagen in der anderen Lebensphase dann sozusagen das Element mit Freunden, was haben wir alles gemeinschaftlich mal gemacht und da war Basketball eben der kleinste gemeinsame Nenner und dann bin ich sozusagen auch dann wieder in den Basketball eingestiegen.
Ja, cool. Wir möchten heute in unserem Interview mal das Thema Digitales und Bildung beleuchten. Dich hat es nämlich in das Themenfeld Bildung beim LSB Niedersachsen verschlagen und da bist du aktuell zwangsläufig mit digitalen Themen, musst du dich beschäftigen. Erzähl uns doch mal, wie lernt eigentlich so ein Mensch? Also wie funktioniert das? Wie lernen wir?
Also das ist ja das Schöne, prinzipiell funktioniert das Gehirn und das ist eigentlich so die Basis, also auch das Thema Neurowissenschaften spielt da eigentlich eine ganz entscheidende Rolle. Das funktioniert im Prinzip immer gleich. So, die Grundfunktion. Und natürlich ist jeder Mensch individuell. Darauf lassen sich auch Rückschlüsse aufs Lernen ziehen. Und da ist es eigentlich ganz wichtig, dass man Bildung so begreift, dass das quasi ein Selbstprozess ist. Also, dass man selbst quasi sich Dinge erschließt, erarbeitet, verarbeitet und das weniger so funktioniert, dass man von außen belehrt wird. Also man hat so dieses Bild vielleicht dieses Nürnberger Trichters, also da kriegt man einen Trichter in den Kopf gesetzt und dann werden die Inhalte da eingeschleust und dann hat man das gelernt. Also das ist eigentlich nicht der Fall, sondern es ist ein Aneignungsprozess und der ist sehr individuell und da brauchen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Anreize. Die einen lernen schneller, die anderen langsamer, die einen lernen audiovisuell, die anderen lernen eher durch Sprache und eigentlich muss man sehr differenzierte Möglichkeiten geben, damit der Einzelne für sich gut lernen kann. Also von daher differenziert, selbstorganisiert und sehr viel mit Blick auf die Neurowissenschaft. Und das wird aber leider sehr oft noch ignoriert.
Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ihr bespielt ja mit dem LSB mehrere Kanäle, was jetzt die Bildungsarbeit angeht. Wie würdest du einschätzen, wie steht ihr im Vergleich zu anderen Verbänden im Bereich Digitalisierung zum Beispiel auch da?
Ja, so Vergleich ist immer schwierig. ich würde sagen, wir schaffen eigentlich ganz gut, bundesweit uns auch viel besser zu vernetzen mit Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern und da gemeinschaftlich voranzugehen. Und ich würde sagen, wir sind da ganz gut dabei und sind da auch im guten Austausch sozusagen in der Sprintgruppe.
Und wenn du jetzt nochmal sagst, okay, der Vergleich ist ein bisschen schwierig, dann schauen wir doch mal nur auf euch als Organisation. Was läuft bei euch gut und woran arbeitet ihr noch?
Also man muss ja sagen, dass Corona in der pandemischen Phase, wo wir gerade sind, ja, sag mal, ein Entwicklungstreiber von vielen Themen war. Wir hatten aber schon 2019 eigentlich ganz, ganz viele Grundlagen gelegt. Also wenn du digitales Lernen vorantreiben willst, brauchst du natürlich eine digitale Infrastruktur, das heißt eine Lernplattform. Du brauchst andere didaktische Konzepte, du brauchst qualifizierte Referentinnen und Referenten, die mit anderen Tools und Werkzeugen ausgestattet sind. Und da hatten wir schon die Grundlage eigentlich gelegt. Und natürlich innerhalb des ersten Lockdowns ging es natürlich rasend schnell. Und da haben wir auch eben ganz schnell umgeswitcht und digitale Angebote entwickelt. Also von Online-Seminaren, kurze Online-Seminare von 90 Minuten, 2 Stunden bis hin zu großen Teilen der Übungsleiterausbildung, die wir dann im Blended Learning Format oder eben teilweise auch als Online-Format gemacht haben, weil die Praxisphasen dann nachgelagert angeboten wurden. Also wir haben da schon viel auf den Weg gebracht und ich würde sagen, wir haben nicht weniger Menschen erreicht als sonst auch. Vielleicht sogar ein paar mehr und ein paar, die wir vorher eigentlich nicht erreicht hatten.
Das heißt, der Corona-Lockdown war für euch so ein kleiner Boost nochmal hin zu digitalen Themen, weil einfach die Präsenzveranstaltungen ausgefallen sind?
Genau, also es hat auf jeden Fall das Thema fokussiert. Man musste schneller noch quasi die Entwicklung vorantreiben und man hat ja auch gesehen, dass viele durch Homeoffice, durch die Möglichkeit der Präsenz ausgeschlossen war, auch an digitalen Kompetenzen gewachsen sind. Also von daher, man konnte auch viel, viel besser einsteigen und schneller sozusagen in solche Bildungsprozesse kommen. Wobei man, das muss ich gleich nochmal vorweg sagen, auch schauen muss, dass man nicht die vergisst, die vielleicht noch nicht so digital affin sind oder da noch Entwicklungspotenzial haben. Also dafür braucht es auch differenzierte Angebote, um eben auch die Menschen mitzunehmen, die bisher da noch nicht so einen guten Einstieg gefunden haben.
Da hake ich direkt mal nach. Wie macht ihr das? Wie nehmt ihr diese Zielgruppe mit oder was plant ihr da in Zukunft?
Also das eine ist ja erstmal jetzt sozusagen in dieser Lockdown-Phase gewesen, dass wir versucht haben, möglichst vor allen Online-Angeboten sozusagen Sprechstunden anzubieten, wo wir versucht haben, eben individuell technischen Support zu bieten, Einstellungen am Rechner mit der Software zu unterstützen, damit quasi der Einstieg in so ein Format gelingt, weil du kannst dir ja vorstellen, der Spaß am Lernen vergeht dir, wenn du nicht handlungsfähig bist. Und das war ein ganz, ganz großer Schritt. Und wir haben gemerkt, dass so im Verlauf der Online-Seminare am Anfang wir natürlich öfter noch Menschen hatten, die einfach rausgefallen sind technisch, aber gegen Ende wir fast eigentlich kaum Dropout hatten. Also da ist schon vieles passiert. Und da waren auch Menschen dabei. Mein ältester Teilnehmer war 84. Das war ein Zoom-Profi, sage ich jetzt mal im Nachhinein. Also ich habe den mal gefragt, sag mal, wieso bist du so fit? Da sagt er, ich habe 2 Enkel und mit denen bin ich eben über Video verbunden, weil es nicht anders geht. Und das hat ihn quasi animiert, sich damit auseinanderzusetzen. Also es war ein Lernanreiz für ihn, wenn man mal in der Bildungssprache bleibt.
Das widerlegt auch ja so ein bisschen das Klischee, dass die Alten per se ausgeschlossen werden bei digitalen Angeboten.
Nein, man muss sich da mit individualisierten Konzepten drum kümmern. Und das wird auch ein Schritt sein, den wir fürs nächste Jahr machen müssen. Wie kriegen wir eigentlich Konzepte hin, dass wir digitale Kompetenzen niedrigschwellig fördern, um eben partizipieren zu können? Und nochmal zu deiner Eingangsfrage. Das Schöne ist, das Gehirn, das ist nie fertig. Also das lernt nie aus. Also das ist bis zum Ende des Lebens eigentlich umbaufähig, also veränderbar, anpassbar und kann lernen. Also das hat man auch der Neurowissenschaft herausgefunden, dass das Gehirn quasi zeitlebens veränderbar, anpassbar, erweiterbar ist und deswegen kann man eigentlich von 0 bis Ende des Lebens quasi lernen.
Wie lernst du denn am besten? Also wie funktioniert das bei dir?
Also, das ist ja auch spannend. Die meisten wissen ja gar nicht, was sind die für ein Lerntyp eigentlich? Also, wie kann ich am besten lernen? Welche Strategien sind meine? Und für mich, also ganz ehrlich, wir sitzen hier gerade bei einem Podcast. Ich lerne ganz viel durch Podcast. Also, ich finde, Podcasts sind ein tolles Bildungsformat, weil man, wenn man damit gut lernen kann, eben mit Audio, ist das ein tolles Format. Und ich mache das ganz oft eben auf dem Fahrrad. Höre ich einen Podcast oder auch mal abends quasi auf der Couch. Für mich ist das ein gutes Lernformat. Und ich kann am besten lernen, wenn ich es mir selbst aneigne. Also wenn ich irgendwie aktiv dabei bin, das selbst verarbeiten muss, was produzieren kann, mich mit dem Thema auseinandersetzen kann, es zeigen kann, also quasi ein Ergebnis zeigen kann, so kann ich eigentlich ganz gut lernen. Und ja, so abschreiben tue ich jetzt nicht mehr so wirklich, so wie man das früher aus der Schule kennt.
Da muss ich sagen, das geht mir da tatsächlich ganz ähnlich. Ich habe auch für mich herausgefunden, dass ich sehr gut Informationen über Audio und Video aufnehmen kann und Bücher zum Beispiel etwas in den Hintergrund gerutscht sind, immer noch eine Rolle spielen, aber so dieses Autodidaktische funktioniert bei mir ganz gut, auch über diesen visuellen und Audioreiz dann tatsächlich.
Aber ich muss natürlich auch sagen, du siehst mich jetzt natürlich nicht im Podcast, aber hier ist auch eine ganze Reihe von Büchern und ich bin tatsächlich auch aber ein gerne Leser. Also ich brauche auch das haptische Erlebnis mit Textmarke. Also ich lerne nicht so gut an Online-PDFs, aber ich lerne gut mit Büchern. Auf der anderen Seite nehmen auch Videos zu. Also man kennt das ja, man macht irgendwas und nebenbei läuft so ein Tutorial, wo dir einer das erklärt. Also auch die Zugänglichkeit zu wissen und wird dadurch größer und das ist auch ein schönes Format, wo man sozusagen zurückspulen kann. Ach, wie hat er das gerade noch mal erklärt oder wie funktioniert das? Ist ja auch was Neues, was erst in den letzten Jahren so peu à peu entstanden ist.
Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da ergeben sich natürlich auch für euch dann wieder neue Möglichkeiten. Ihr produziert ja fleißig auch solche Tutorials und kurze Erklärvideos. Was versprecht ihr euch dadurch?
Also man muss ja sehen, du hast es eingangs gefragt, unser großes Konzept ist der LSB Online Campus. Also Campus muss man sich vorstellen als ein Ort mit verschiedenen Gebäuden und so wie man das aus der Universität kennt oder vom Marktplatz in der Stadt, wo man eben in verschiedene Gebäude kann. Und da spielen eben unterschiedliche Dinge eine Rolle. Das eine ist die Lernplattform, wo ich für eine Zeit in einem Kurs lerne mit anderen zusammen. Das zweite ist eine Art Community, eine lebenslange Begleitung der Lernenden in einer Community, einem Austausch, wo ich eben mich mit anderen austauschen kann, wo ich immer wieder Informationen bekomme. Das dritte sind sozusagen so Podcasts, was kommen wird. Und wir haben in dieser Community auch immer die Möglichkeit, dass wir sozusagen bisherige Lerninhalte, also Lernvideos oder Mitschnitte zur Verfügung stellen, damit man das quasi on demand, wenn man es vielleicht gerade braucht, sagt, oh Mensch, ich würde gern was zur digitalen Mitgliederversammlung, war ja gerade auch ein Thema bei euch im Podcast, wissen wollen, können wir sagen, okay, hier, du kannst dir das Tutorial oder das Lernvideo anschauen und kannst dich erstmal darüber informieren und dann kannst du vielleicht noch mit einem Experten dann nochmal reden hinsichtlich Umsetzung direkt in Dialog gehen.
Damit zielst du ja auch so ein bisschen darauf ab, dass ihr euch langfristig in dem Bereich wieder aufstellen wollt. Das heißt, im Moment rettet euch diese Digitalisierungsstrategie so ein bisschen, in der Corona-Zeit darüber hinaus, dass ihr gar nichts anbieten könnt. Langfristig wollt ihr aber auch eben Formate schaffen, die dann rein online sind oder zum Großteil online sind.
Also jein, das Thema digitale Bildung, das wird uns zukünftig auf jeden Fall weiter begleiten und wird ein wichtiger Faktor sein, weil es auch ganz viele positive Effekte hat auf den Lernenden. Also wenn wir von Differenzierung sprechen, von Individualisierung und Selbstaneignung, dann sind da digitale Formate, Präsenzformaten zum Teil überlegen. Aber die völlige quasi Entfaltung gibt es eigentlich nur in der Mischung aus meiner Sicht, nämlich in der gelingenden Mischung aus Präsenz und Online-Lernen. Und wir nennen das Blended Learning. Da muss man eben dann genau schauen, welche Phasen packe ich in diese Online-Angebote und wann gehe ich, wie und wann gehe ich eigentlich mit dieser wertvollen Zeit, die Menschen sich ins Auto setzen, an einen Ort fahren, um sich dort zu versammeln, um und was genau passiert da. Also da werden wir neue Konzepte finden müssen, um und finden die auch, wo wir quasi eigentlich das Lernen auf ein neues Level schieben. Und im Bereich der Trainer und Übungsleiter muss man natürlich sehen, das sind ja praxistätige Menschen und die müssen auch für die Praxis ausgebildet werden. Von daher muss das eben eine gelingende Mischung sein und genau die Formate darauf ausgerichtet sein, welchen Anforderungssituationen die eigentlich ihrer Tätigkeit gegenüberstehen. Also nämlich, ich arbeite mit Kindern auf dem Sportplatz, in der Sporthalle, in der Gymnastikhalle und dementsprechend müssen auch die Bildungsformate darauf genau zugeschnitten sein.
Dann mal, würde ich sagen, Butter bei die Fische. Was ist denn der Nutzen für die Vereinsvertreter jetzt dann gezielt in Niedersachsen, wenn sie am Blended Learning teilnehmen können?
Also, ich glaube, in der Zukunft werden wir genau entscheiden müssen, was findet online statt, was findet in dieser Mischung statt und was findet in Präsenz statt. Also das ist schon mal die erste Entscheidung. Und das Zweite ist, und da kann ich auch mal ein praktisches Beispiel bringen, wir hatten zu Beginn der Corona-Phase umgestellt das Übungsleiterförderverfahren. Da sind dieses Jahr über 6 Millionen Euro gewesen. Und dazu haben wir ein Online-Portal auf den Weg gebracht und haben eben Vereinsführungskräfte geschult. Und das haben wir gemacht in Online-Formaten, ungefähr eine Stunde. Da hatten wir ein Format mit teilweise über 120 Leuten. Und da habe ich die gefragt, und wie war das für euch? Denn dann sagen die, bitte macht damit weiter. Für so ein Thema, eine Stunde, setze ich mich nicht mehr ins Auto. Also das schafft eigentlich Zeit für Begegnung und schafft eigentlich auch Ermöglichung, nämlich ich muss jetzt nicht abwägen, sitze ich 3 Stunden im Auto, schaffe ich das nach dem Arbeit noch oder wie sieht das mit der Familie aus? Also es wird auch Freiräume geben oder Möglichkeitsräume, dass überhaupt einige Menschen in Dialog kommen und an einer Maßnahme teilnehmen.
Das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube, dass ihr gut profitieren könnt davon, wenn ihr dezentrale Sachen anbietet, beziehungsweise flexiblere Sachen online-mäßig und einfach auch Fahrtzeiten reduzieren könnt. Dann stellt sich für mich aber die Frage, passen denn die Angebote, die jetzt für Präsenz entwickelt wurden, überhaupt in den digitalen Raum? Oder müsst ihr da auch nochmal ran?
Also letztendlich muss man sich jedes Konzept nochmal anschauen, es überprüfen und sagen, ist das denn passend? Also ein Präsenzformat kann man nicht einfach in den digitalen Raum verlagern. Also, das wird am Ende nicht gut sein und es wird auch keinen Spaß machen. Also du brauchst dafür ein eigenes didaktisches Konzept. Und das Gleiche ist für die Präsenz. Da haben wir am Anfang sicherlich mal, ich sag mal, Schnellformate gemacht, haben viel gelernt, also auch gelernt aus dem Scheitern, und haben viel Erfahrungswissen aufgebaut und sukzessive schauen wir uns die Formate an und wenn wir neue Formate entwickeln, entwickeln wir die schon auf einem anderen Kompetenzlevel. Von daher war das auch ganz gut, in dieser Phase viel auch lernen zu können und experimentieren zu können und auch das Feedback zu bekommen, was funktioniert gut, was ist verbesserungswürdig. Also von daher war das eine tolle Lernzeit für alle.
Bist du denn der Meinung, dass bei diesem Lernprozess die Verbände auch noch näher zusammenrücken und mehr kooperieren müssten? Oder ist das deiner Meinung nach schon ganz gut, wie es so momentan läuft?
Ich habe so ein Dreier-Hashtag zusammen besser mehr und das ist auch so ein bisschen die überlagernde Agenda. Wir haben jetzt in diesem Jahr, also tatsächlich neben der Corona-Bewältigung, haben wir unsere Basisausbildung, die Übungsleiter C-Ausbildung, DOSB-Lizenz umgearbeitet, um dies ja so ein Modelljahr zu machen. Und das haben wir ganz intensiv gemacht mit vielen Verbänden, um eben auch sozusagen gegenseitige Anerkennung, gegenseitige Ressourcen zu nutzen, um breiter auszubilden und den Aufwand zur Entwicklung von Formaten, insbesondere auch von digitalen Formaten, der Qualifizierung von Referenten, eigentlich mehr Synergieeffekte zu schaffen. Und da sehen wir, glaube ich, auch einen ganz guten Weg. Und das zeigt auch, dass wir Hand in Hand arbeiten und die Ressourcen einsetzen, Menschen zu qualifizieren. Und das schaffen wir, glaube ich, darüber ganz gut. Und ich bin da ganz hoffnungsvoll, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind.
Das heißt dann, das nächste Jahr ist dann das erste Jahr, in dem ich eine Übungsleiter C-Lizenz verbandsübergreifend machen kann? Oder wie darf ich das interpretieren jetzt?
Also, wir haben ja jetzt schon Verbände, die aufgrund ihrer Größe große Teile über das LSB-System bisher machen und dann einen Spezialisierungsteil in ihrer Fachsportart selbst machen. Einige größere Verbände machen das komplett selbst und da gibt es eben unterschiedliche Varianten. Die eine ist, dass wir uns darauf vereinigen, eine sogenannte Basisqualifizierung, das sind 30 Lerneinheiten, die gegenseitig anerkannt werden. Und die Variante 2 wäre, dass es fast egal ist, wo ich die mache, ob beim Turnen, beim Tischtennis, beim Basketball oder beim LSB. Ich kann damit quasi in die Fachausbildung einsteigen. Beziehungsweise, wenn ich einmal diese Basisqualifizierung gemacht habe, kann ich auch jegliche andere Lizenz oben draufsetzen. Und da sind wir eben im Prozess und mit circa so 15 Verbänden sind wir da schon eigentlich auf einem guten Weg. Also wir werden da sehr eng zusammenarbeiten, auch auf einem Online-Campus zusammenarbeiten. Und mit den anderen sind wir da im Dialog und ja, ich glaube, gute Beispiele machen Schule und das wird sich so weiterentwickeln.
Ich denke, da habt ihr auf jeden Fall einen guten Ansatzpunkt erwischt. Gerade auch die Anerkennung von Lizenzen untereinander ist ja immer wieder ein Thema auch doch gewesen, was ich so mitbekommen habe. Von daher finde ich gut, dass ihr das macht. Mich würde noch mal interessieren, wenn wir Corona hinter uns gelassen haben. Wie würdest du langfristig die Verteilung von digitalen Seminaren und Präsenzveranstaltungen sehen? Also, wie ist die Gewichtung dann? Was wäre so deine Prognose?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also ich kann auf jeden Fall beantworten, dass es beides geben wird, weiterhin. Und dass sicherlich Online-Formate zunehmen, aber ich glaube, wenn ich mich mal hinreißen lasse, wird es zu zwei Drittel zu ein Drittel, zwei Drittel Präsenz und ein Drittel online sein. Also weil wir müssen doch sehen, Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen auch diesen Gruppenkontakt und du hast ja auch schon viele Fortbildungen besucht. Die wichtigen Phasen passieren eigentlich außerhalb des Seminarraums, in der Kaffeepause oder abends im geselligen Miteinander. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da hat der digitale Raum auch tatsächlich Nachteile. Von daher, vielleicht ist es so eine zwei Drittel zu ein Drittel. So, vielleicht müssen wir 5 Jahre noch mal reden, aber so könnte ich mir das gut vorstellen.
Ich bohre da noch ein bisschen nach. Du hast ja jetzt schwer getan beim in die Zukunft gucken, aber wir machen das noch ein Stückchen weiter. Du hast 5 Jahre gesagt, ich würde gerne 10 Jahre weitergehen. Also wie sieht die Bildungslandschaft Niedersachsen 2030 aus?
Na, die ist heute schon da, ne? Also ich glaube, so diese Idee, dieses Campus, dieses sich an einem Ort bewegen und von daraus die Räume betreten, die ich brauche, das wird das Zukunftsmodell sein und das gilt es eben auszubauen. Es wird Formen des vernetzten und kollaborativen Miteinander arbeiten und austauschen sein, also in solchen Communities. Das wird uns nachhaltig stärken. Und es wird aber weiterhin dezentrale Angebote in Praxis geben. Aber es wird vorher immer genau überprüft, macht es Sinn, das in ausschließlicher Praxis, macht es Sinn, es ausschließlich online oder in gemischten Formaten. Also da werden wir einfach gut werden in der Abwägung und Entscheidung, was ist das passende Format oder wann sind es eben Hybridformate. Oder vielleicht sogar, und da haben wir auch schon experimentiert, gibt es Hybridformate, wo man sagt, es wird Menschen geben, die sind Präsenz vor Ort. Und es wird Menschen geben, die sind digital zugeschaltet. Also das ist auch ein gelingendes Format eigentlich. Also man schließt keinen aus, aber man kommt auch den Bedürfnissen, den individuellen Bedürfnissen nach. So ein bisschen nicht ganz konkret die Aussage, ne? Aber ich glaube, ein Glaskugel modellieren.
Aber ich glaube, damit hast du auch ein ganz gutes Schlusswort schon gesetzt. Es ist wichtig, dass die Leute oder die Vereinsvertreter mitgenommen werden, dass sie gleichzeitig aber auch flexibel auf ihre Bedürfnisse angepasst das machen können, was sie brauchen. Also wir haben ja auch schon gesagt, es gibt Leute, die lernen vor Ort gut, hören sich das an. Manche lernen besser vielleicht, wenn sie online was machen können. Und da glaube ich, seid ihr auf einem guten Weg. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch weitergeht. Und 2030, ich mache mit dir nochmal einen neuen Termin aus und dann sprechen wir nochmal drüber, wie es dann wirklich gelaufen ist.
Ja, sehr gerne, Pascal. Also ich bin gespannt, auch was sozusagen aus eurem Bildungsformat des Podcasts entsteht. Und ich freue mich da über den Austausch und bin selbst gespannt, wie sich denn dann auch entwickelt. Weil wenn man mal in die Zukunft guckt, die Transformationsprozesse werden ja immer schneller. Also vielleicht gibt es ja auch schon Entwicklungen, die wir im Moment noch gar nicht sehen, die schneller kommen, als wir es erwarten. Also was ich künstliche Intelligenzen und so weiter. Also darüber sprechen wir im Moment ja noch gar nicht. Also von daher, ich bin gespannt und wir bleiben aber agil anpassungsfähig.
Das auf jeden Fall. Marco, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und die Einblicke, die du uns heute gegeben hast in dieses spannende Arbeitsfeld mit, ich würde sagen, viel Zukunftspotenzial. Und ganz besonders freue ich mich schon darauf, dass du zugesagt hast, für ein weiteres Interview zur Verfügung zu stehen. Denn neben den digitalen Themen, die du gerade bearbeitest, schlägt dein Herz nämlich auch noch für Ehrenamtliche und neben dem Basketball auch noch für den American Football, habe ich jetzt heute gelernt. Das wird also auf jeden Fall auch noch ein sehr spannendes Interview, auf das ich mich schon sehr freue.
Ja, vielen Dank. Mein Herz steckt für den Sport, ich glaube, in seiner vielfältigen Ausgestaltung. Von daher, ich freue mich auf den nächsten Termin und vielen Dank und macht weiter so. Ist ein tolles Projekt und davon braucht es mehr. Danke, danke euch.
Soweit also das erste Interview bei uns im Podcast. Und es wird auch nicht das letzte bleiben. Das können wir jetzt schon mal ankündigen. Ich freue mich jetzt schon auf Markus' zweiten Teil, in dem wir dann über den Teilbereich Engagement sprechen werden. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest für dich einen Einblick in die Bildungsarbeit im organisierten Sport bekommen. Digitale Formate werden uns in Zukunft sicher noch häufiger in unseren Fortbildungen für Lizenzen begleiten. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere unseren Podcast bei dir in der App. Wir freuen uns jederzeit über Feedback und Themenvorschläge. Wenn dir etwas unter den Nägeln brennt, was wir hier gut im Podcast aufarbeiten können, dann melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns über unsere E-Mail info@vereinstrategen.de oder auf unserer Webseite www.vereinstrategen.de. Ich danke dir fürs Zuhören und in der nächsten Episode knüpfen Martin und ich gedanklich nochmal an die Miniserie zum Thema Gesundheitssport an. Wir werden also nochmal ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen. Wenn du die Episoden zum Thema Gesundheitssport noch nicht kennst, lohnt es sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.